Kurz mein Thema finden. Ich schreibe alles in einen Block rein. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die falsche Seite aufschlage und irgendwie hier das Falsche abkriegt heute. Naja. Gut. Also ich bin der Alexander Gleis und komme aus Ingelfingen und wohne jetzt schon seit 12 oder fast 13 Jahren in Mazedonien. Und die letzten 2 Jahre bin ich immer wieder im Wechseln, weil meine Visumsituation nicht geklärt ist und bin immer 3 Monate Deutschland, 3 Monate Mazedonien. Und jetzt bin ich halt gerade wieder hier, noch 3 Wochen und dann fahre ich wieder zurück. Ich weiß nicht genau, ob ich sagen soll, heim oder nicht. Gell? Das ist so ein bisschen ein relativer Begriff geworden, wo daheim ist. Genau, als wir das jetzt so gerade gesungen haben, irgendwie das hier ins Wasser fällt ein Stein und ein Funke, das sind immer so kleine Sachen, wo was passiert außenrum. Gell? Ein kleiner Stein fällt ins Wasser, das hat der Dichter sich so angeschaut und nur, dann gibt es da Kreise. Oder ein kleiner Funke kann einen ganzen Wald anbrennen. Bei uns ist vor ein paar Jahren in Bitola der Wald abgebrannt. Ein kleiner Funke und eine unfähige Feuerwehr. War das Ende des Waldes. Gell? Ich habe da auch mal eine Nacht mitgekämpft gegen die Flammen und so. Es war recht interessant. Aber irgendwie, denke ich, kann uns das ermutigen, weil wir ja nicht die Massen sind. Gell? Aber dass Gott so kleine Funken, einzelne Leute verwenden kann, dass Sachen passieren. Ich habe vorhin, als ich das Gebetsanliegen, mir ist immer wieder irgendwie der Abraham wichtig, das ist irgendwie alles noch vor Gespräch, gell? Nur wollte ich nur kurz sagen, ich habe so gedacht an einen Abraham, das war ein Mann und er stand mit Gott zusammen und die haben zusammen geredet über eine Stadt, die war zum Untergang verurteilt. Und sie haben natürlich, er hat eigentlich mit Gott geredet über Sodom und Gomorra, 2 Städte. Und Gott war bereit, auf ihn zu hören. Da war ein Mann und Gott hätte Tausende von Menschen auch verschont, war bereit, auf den Abraham zu hören. Und irgendwie, denke ich, soll das auch Ermutigung für uns sein. Einzelne Leute, gell? Du kannst schon mal mit Gott einen Spaziergang machen und für Neuenstein oder Öhringen oder Hohenlohe beten. Und wer weiß, was der Herr nicht tun würde, weil du ihn gebeten hast. Ja. Irgendwie, denke ich, soll das Ermutigung sein. Aber heute wollen wir ein bisschen über ein anderes Thema reden. Und zwar über riskante Glaubensschritte. Und zwar im Richter, im Buch der Richter, Kapitel 4 und 5. Oder ich sage mal jetzt über Gottes Freude an riskanten Glaubensschritten oder an denen, die diese Schritte tun. Das ist irgendwie das Thema, das hat mich selber auch ermutigt, weil manchmal habe ich auch Zeiten, wo ich irgendwie am Zweifeln bin oder wo ich Gott nicht so wirklich vertrauen kann oder wo das mühsam ist für mich. Und als ich diesen Text gelesen habe und eine bestimmte Stelle in diesem Text, da hat mich das sehr ermutigt, Gott weiter zu vertrauen. Und es geht da jetzt eigentlich wirklich um riskante Glaubensschritte. Also Gott redet mit dir und du glaubst ihm und tust einen Schritt, der erscheint dir eigentlich und der mag sehr riskant aussehen. Ja? Du riskierst viel, du setzt viel aufs Spiel. Und dann hinterher, wenn Gott dann darüber redet, über das, was du gemacht hast, da ist er noch ganz begeistert und muss es mehrmals erzählen sozusagen. Also es ist ihm sehr wichtig, dass du ihm jetzt vertraut hast und dass du diesen Schritt, dieses Risiko eingegangen bist und gesagt hast, ich vertraue auf Gott. Und wenn der mir das gesagt hat, dann setze ich alles auf diese Karte. Ja. Und Gott redet hinterher nochmal drüber und sagt, schau mal, was der gemacht hat. Ja. So ist es in diesem Text irgendwie. Also Richter Kapitel 4, da geht es um einen Mann, der hieß Barak. Und eines Tages bekam der Barak ein SMS aus seinem Smartphone. Von der Deborah, er soll sofort mal kommen. Ja, und dann ist er gekommen und die haben ein ernstes Gespräch gehabt. Und über dieses ernste Gespräch, das war natürlich, das war eine ernste Situation. Und zwar, unser Text fängt so an: Die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn, und Ehud war gestorben. Da verkaufte der Herr sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor regierte, und sein Heeroberster war Sisera, und der wohnte in Harosheth Goyim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen, also der Sisera, nicht der Herr, gell? Und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Also das war ein Volk, die waren unter einer Gewaltherrschaft. Das wissen wir natürlich nicht, wie das ist, wenn man so leben muss, gell? Das wäre ungefähr so, immer wenn du raus möchtest auf die Straße, musst links und rechts gucken, ob nicht so ein Panzer gerade vorbeikommt, also vom Sisera, so ein Streitwagen, gell? Und dann schnell über die Straßen rennen, und wenn du deinen Freund besuchen möchtest, dann musst du irgendwelche hinteren Wege durchs Gebüsch und durch den Wald nehmen, weil es ist gefährlich, wo es offen ist, da können die operieren, da können die rumfahren. Wenn die Mama einkaufen gehen will oder irgendjemand was transportieren will auf der Landstraße, da kann er das nicht, weil da einfach diese Patrouillen sind, die die Menschen bedrücken, ausrauben. Die Bauern können auf den Feldern nicht gut arbeiten, ist viel zu gefährlich. Handel kann nicht stattfinden, und die Leute waren gezwungen, auf krummen Wegen unterwegs zu sein. Das sieht man im Kapitel 5, da wird es so ein bisschen beschrieben. Kapitel 5, Vers 6 bis 8, da steht: In den Tagen Schamgas des Sohnes Anats, das ist natürlich alles so poetisch gesagt, gell? Das ist nämlich ein Lied, also Kapitel 5 ist ein Lied. In den Tagen Schamgas des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, feierten die Pfade, das heißt, die waren leer, da ist niemand drüber gegangen. Und die Wanderer betretener Wege gingen krumme Pfade. Das heißt, wenn du unterwegs bist, irgendwo hin, in eine andere Stadt, möchtest nach Öhringen zum Beispiel, dann kannst du nicht auf der Bundesstraße dich bewegen, sondern du musst so kleine, krumme Wege nehmen durchs Gebüsch und durch den Wald. Ja? Damit dich niemand erwischt, der so mit dem Panzerwagen da auf der Straße patrouilliert. Und das ganze Volk war da bedrückt, gell? Und es ist nichts mehr gegangen. Und die Leute haben darunter gelitten. Also wir kennen das nicht eigentlich, wie das ist. Wenn das ganze Leben total blockiert ist und von gemeinen Leuten einfach du bedroht wirst, gell? Aber so war das da 20 Jahre lang. Und die Leute haben letztlich dann endlich zu Gott geschrien. Das war nämlich eigentlich so, weil die sollten ja eigentlich freie Leute sein in ihrem eigenen Land. Aber wegen, haben wir gelesen, sie haben gegen Gott gesündigt, böse Sachen getan, die Gott verboten hat. Überwiegend haben sie andere Götter angebetet. Und Gott hat sie deswegen in die Hände von diesen Leuten gegeben, hat zugelassen, dass diese Leute mächtig werden, Macht kriegen und die Israeliten dann bedrücken. Und deswegen hat dann der Barak jetzt sein SMS gekriegt, weil nämlich Gott was tun wollte. Gott hat gesagt, okay, ich habe das Schreien von den Leuten gehört. Also die haben nicht nur gesagt, so, jetzt, was sollen wir jetzt beten, habt ihr Gebetsanliegen, die waren voll von Not und die haben zu Gott geschrien. Ja. Und dann hat Gott also reagiert und er hat zu einer Frau gesprochen zuerst mal, Vers 4, Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in dieser Zeit. Also das war eine Prophetin und sie war auch sowas wie der oberste Richter, und wenn Leute Streitsachen gehabt haben, dann sind sie zusammen dahin gegangen. Deborah hat sich das angehört und hat gesagt, aha, so ist das, okay, müssten wir so und so entscheiden und so und so. Und da sind die ganzen Leute da hingekommen zu der, die hat nämlich gewohnt, heißt es hier, unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und Vers 6 heißt, und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams von Kedes Naphtali, rufen. Und sie sprach zu ihm. Also er ist tatsächlich gekommen. Also man muss sich das vorstellen, sie wohnt da Und der Barak hat so vielleicht 90 Kilometer weit weg gewohnt, vielleicht in Stuttgart oder so. Gell? Und dann, Smartphones gab es noch nicht. Das heißt, da musste jemand hin, wahrscheinlich zu Fuß, auf den krummen Wegen, so, gell? Durch Waldenburger Berge und hinten immer aufpassen. Und dann irgendwann ist er in Stuttgart und findet tatsächlich den Barak. Und dann sagt er, hey, komm mal mit, die Deborah möchte mit dir reden. Dann sind sie wieder zurück, 90 Kilometer. Und der Barak kommt da an und sie hat eine Botschaft von Gott für ihn. Und die sagt zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, gehe hin und ziehe auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon. Und ich werde Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir ziehen an den Bach Kison samt seinen Wagen und seiner Menge, und ich werde ihn in deine Hand geben. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich, wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will wohl mit dir gehen, nur dass die Ehre nicht dein sein wird, auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen oder geben. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedes. Das war ich so ganz kurz gesagt. Also Gott redet mit dem Barak und sagt, Barak, ich gebiete dir jetzt, du sollst jetzt was tun. Und was soll er tun? Er soll zuerst wieder zurück in seine Heimat gehen und 10.000 Männer versammeln, eine Armee. Und dann sollen sie zusammen auf einen Berg aufsteigen. Also nicht der Alpenverein Bergwanderung, sondern eine Armee. Und sie sollen auf den Bergen auf. Und Gott sagt, und dann werde ich diesen Sisera, diese feindliche Armee, werde ich alle dorthin bringen. Und wenn man so ein bisschen über die ganze Sache nachdenkt, dann war das eigentlich eine Falle. Also Gott wollte, dass der Barak und seine 10.000 Mann sind der Köder. Ja, der Köder. Und er wird da platziert an einer bestimmten Stelle. Und dann kommt die Maus. Und irgendwann soll die Falle zuschnappen und die Maus ist gefangen. Es ist nicht so schön, wenn man der Köder sein muss, gell? Weil wehe, die Falle schnappt nicht zu, dann ist man gefressen. Gell? Aber so hat sich Gott es vorgestellt. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen an wie so eine typische Geschichte für die Kinderstunde. Gell? Da gibt es dann einen Krieg und dann kann man so. Aber eigentlich war das eine sehr ernsthafte Situation. Ein Mann wie Barak, ich weiß nicht, ob der verheiratet war, Familie hatte, 10.000 Mann sollen jetzt da ihre Familien, ihre Arbeit, was noch übrig war davon, verlassen und sollen das, was sie an Waffen gehabt haben, nehmen und da auf diesen Bergen aufziehen. Und dieser Berg Tabor, das ist so ein einsamer, nicht einsamer, aber das ist so ein Berg einfach für sich, vielleicht so 1 auf 2 Kilometer groß und 700-800 Meter, wenn er hoch ist, nicht so besonders hoch. Aber so ein kahler Berg irgendwie, oder halt für sich steht er so. Und wenn da 10.000 Mann drauf sitzen, gell, dann ist der voll. Und da oben gibt es kein Wasser, da gibt es nichts zu essen. Und da unten kommt jetzt eine große Armee, 900 Panzerwagen, für die damalige Zeit natürlich, gell, eiserne Pferdewagen, Streitwagen waren das. Und die ganze Armee von diesem Heerobersten Sisera. Also dieser Köder, Gott wollte, dass die Armee da hinkommt und da musste er also praktisch so Streitmacht da hinschicken, die groß genug ist, dass man sie ernst nimmt. Da muss die ganze Armee ausrücken, aber so klein, dass der denkt, das ist leicht. 10.000 Mann und die sitzen auch noch, die haben die unglaubliche Dummheit besessen, auf den Bergen aufzusitzen, wo wir unten alles umzingeln können und die sitzen da oben und da können wir sie aushungern oder ausdursten. Nach ein paar Tagen hast du einfach nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Ja, und die sitzen in der Falle, gell? Und so ist es irgendwie gegangen. Also das hat Gott von dem Barak verlangt. Barak, schau mal her, du holst dir 10.000 Freiwillige und ihr macht das. Ihr geht alle auf einen Berg, wo man euch ganz leicht besiegen und umzingeln und dann fertig machen kann. Ja, dann hat der Barak natürlich überlegt, der war ja auch nicht dumm. Er hat gesagt, Das hört sich aber riskant an. Das ist aber eigentlich, also wenn ich mir das überlege, ja, wenn ich jetzt der Chef wäre, der Herr Oberste oder so, ich würde es nicht so machen. Hat er nachgedacht, gell? Natürlich hat Gott auch was versprochen. Gott hat gesagt, ich bringe dann diese Armee dahin und ich gebe diese Armee in deine Hand. Ja, und das hört sich jetzt so leicht an. Gott sagt einfach, ich gebe die in deine Hand. Okay, ja, der ist der letzte Satz, der ist schon gut, dass es den gibt, gell? Aber es ist doch sehr riskant. Wir sitzen da oben und stell dir mal vor, Gott macht es dann nicht. Ja, und dann sitzen wir in der Falle und dann können wir da oben unsere letzten Tage oder da unten oben so langsam verdursten, verhungern oder wir können uns dann ergeben und wer weiß, bringen sie uns alle um oder wir werden dann halt entsprechend bestraft. Also was der Herr, was Gott hier verlangt von dem Barak, hat sehr riskant ausgesehen und er muss eine Entscheidung treffen jetzt. Mache ich das oder mache ich das nicht? Gell? Und er hat entschieden, hat gesagt, okay, Deborah, pass auf. Ich weiß nicht genau, was er sich alles dabei gedacht hat, aber er hat gesagt, ich möchte dich gern dabei haben. Wenn du gehst, dann riskiere ich das. Also er hat viel Vertrauen auf diese Frau gesetzt. Gell? Und Gott hat sich darauf eingelassen. Deborah hat dann gesagt, ja, ich gehe mit, aber weißt du was, ehrlich, eigentlich hätte der Herr gedacht, dass du ihm allein vertraust. Und dann wäre das alles ein bisschen anders gewesen, dann hättest du irgendwie mehr Ehre gekriegt, aber jetzt möchtest du, dass ich mitkomme, das heißt, du vertraust auch noch ein bisschen so auf mich und ist auch nicht so schlecht. Aber jetzt kriegt halt eine Frau die schöne Aufgabe, diesen Sisera letztlich dann zu töten, also schöne Aufgabe, weiß ich nicht, aber letztlich wird sie dann halt die Heldin sein, die den Heeroberst zur Strecke bringt und du halt nicht, ja. Aber sie sind gegangen. Und ich finde es einfach sehr wichtig, dass wir da mal drüber nachdenken. Wie schon gesagt, wir leben nicht in so einer Zeit. Aber ich glaube, der Herr, wenn er in unser Leben redet, gell, dann gibt es auch so Schritte im Glauben, die uns riskant erscheinen und die auch riskant sind, wenn der Herr seine Versprechungen nicht einhält. Er hat ja gesagt, ja klar, gehst dann auf, ich bringe die Armee und ich gebe sie in deine Hand. Ja, das ist sei Versprechen, ich gebe die dann in deine Hand. Und so ist ja die Bibel voll von Versprechungen, gell? Und wenn wir das immer glauben würden, dann wäre alles ganz einfach. Aber das Problem ist halt, die Dinge sehen dann so riskant aus. Ja, wenn ich das jetzt wirklich mache, was Gott sagt, dann könnte ja alles Mögliche passieren. Also meine Freundin könnte mich nicht mehr leiden oder ich kriege den Job nicht oder ich verliere meine Arbeit oder ich riskiere meine Altersversorgung. Was weiß ich. Gell? Wir riskieren oder die anderen lachen dann über mich oder was weiß ich. Jeder von uns hat so seine Ängste und seine Überlegungen, wenn man denkt, aha, ich soll jetzt einen Schritt machen im Glauben und es ist irgendwie riskant. Gell? Und es ist einfach die Frage, ob wir Gott vertrauen können und ob er wirklich meint, was er sagt und sagt, was er meint. Das, was Gott sagt, kann man das wirklich dann vertrauen, im Vertrauen nehmen. Und hier ist es gegangen ja bis zum Äußersten. Gell? Die Leute haben ja wirklich dann ihr Leben riskieren sollen. Und der Herr hat es von denen verlangt irgendwie. Hat nicht gesagt, ja, wisst ihr was, wenn ihr möchtet, dann könntet ihr ja mal zu einem Picknick auf den Tabor kommen, dann gucken wir uns das alles mal an, vielleicht sehen wir von weitem so einen Streitwagen fahren. Gell? Sondern er hat gesagt, Leute, wir machen hier Krieg jetzt, wir machen hier einen Aufstand. Es wird nicht alles so bleiben. Es war keine Friedensstifter in dem Ding, wie wir vorhin gesungen haben, das waren Kriegsstifter, diese Leute. Gell? Und es ist ernsthaft, es ist sehr ernst zugangen da. 10.000 Mann sollen auf den Tabor auf und da oben sitzen in der Falle. Und unten kommt die große Armee. Und die sind auch nicht zum Manöver gekommen, sondern die sind gekommen zum Schlachten. Die haben ihre Schwerter dabei gehabt und wollten Menschen töten. Gell? Und so sind es irgendwie Entscheidungen, hier sehr ernste Entscheidungen. Aber in unserem Leben gibt es auch Entscheidungen, die eigentlich unser ganzes Leben dann bestimmen. Ja, auch unsere Entscheidung für Gott oder gegen Gott ist auch eine Entscheidung auf Leben und Tod. Alles oder nichts, letztlich. Ja. Und in unserem Leben auch natürlich, wir reden hier von einem Barack und von so Kriegern und so, gell? Aber hier gibt es wahrscheinlich Hausfrauen, Mütter, Väter und zukünftige solche, gell? Ist vielleicht ein bisschen weit weg von unserem Leben. Aber ich denke, wir müssen nicht lang suchen, dann merken wir, wir müssen auch riskante Entscheidungen treffen, wo wir auch Ängste haben. Und wenn Gott nicht das tut, was er verspricht, dann sehen wir auch alt aus. Also, das ist irgendwie das Glaubensleben, gell? Wenn ich hinterher nicht alt aussehe, dann ist irgendwie, ich kann halt nicht in beiden Welten leben und so abgesichert, dass, wenn das mit Gott alles gar nicht stimmt, dann ändert sich mein Leben auch nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. So hat sich Gott das Leben mit ihm nicht gedacht. Ja. Also, die gehen auf jeden Fall. Der Barak geht und diese Frau, die Deborah, geht auch mit. Also das ist jetzt nicht eine Predigt für so Samurai, Kämpfer, Männer, Brutalos, sondern geht eine Frau mit. Und die war sogar eine ältere Frau, eine Mutter. Und die war jetzt von Beruf Mutter, Hausfrau und sogar sowas wie Politikerin, Richterin, gell? Die ist da mitgegangen. Und sie ziehen da nach Kedes, wo der Barak herkommt. Und da sammelt er tatsächlich seine Armee. Das sind 10.000 freiwillige Leute, haben sich da gefunden. 10.000 Verrückte, also wird man heute sagen. So verrückt, sowas zu machen. Soll er mal an seine Frau und seine Kinder denken. Ja, wahrscheinlich war das dann nicht so schwierig, weil die waren ja eh total bedrückt und bedroht, gell? Aber 10.000 Mann haben sich freiwillig gemeldet. Ohne Zwang, gab auch nicht Geld oder sowas dafür. Und sind dem Barak und dieser Deborah gefolgt. Also von Kedes aus waren es nur noch 20 Kilometer bis auf den Tabor. Da konnte man dann, das ist da in der Nähe vom See Genezareth, da konnte man dann relativ schnell, vielleicht so in einer Nacht, strenger Nachtmarsch, waren wir dann da oben. Gell. Und dann hören natürlich die Spione und der Geheimdienst vom König von Hazor hat ja funktioniert und die haben dann sofort gesagt, da gibt es ja so Guerilla-Armee, gell, so Partisanen und die haben sich jetzt da auf diesen Berg Tabor, ja und wir haben schon Leute befragt, der Führer ist dieser Barak da und so und dann ist sofort die Armee-Maschinerie in Bewegung gesetzt worden, der Sisera hat sofort kapiert, aha, das ist eine ernste Bedrohung, da müssen wir sofort mit aller Kraft zuschlagen, gell, und er hat die ganzen Streitwagen ausrücken lassen und die Armee mobilisiert und die sind da angerückt. In so einer Talebene geht es so ein bisschen dahin, eine Zeit lang an so einem Fluss, der heißt dann halt Kison, kleiner Bach, kleiner Fluss. Und die sind tatsächlich gekommen. Und tatsächlich, da sitzen die jetzt auf ihrem Berg da oben und da unten kommt die Armee und sie sind dann irgendwie eingeschlossen. Also Teil A, erster Teil von der Strategie funktioniert, gell? Der Köder sitzt auf dem Berg und die Katze, oder was weiß ich auch immer, es war nicht auch nur eine Maus, sondern ist gekommen. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Gell? Tja, Vers 14 im Kapitel 4, sind sie also da oben gesessen auf dem Berg Tabor und haben das so alles beobachtet, wie da unten alles blockiert wird und alles besetzt wird. Die 10.000 Mann. Und was sagt die Deborah jetzt? Deborah sprach zu Barak, mache dich auf, oder steh auf und geh, gell? Denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr ausgezogen vor dir her? Also jetzt sitzen sie da oben und bis jetzt war das alles noch relativ, naja, schöner Ausflug. Aber jetzt sind da unten diese Armee und diese ganzen Tausende von Soldaten und Panzerwagen. Und jetzt sagt der Herr so, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt steigen wir da mal runter. Das ist doch die liebe Zeit, gell? Herr, ich wollte oben sitzen und sehen, wie du die alle vernichtest, gell? Aber so war das nicht geplant. Jetzt sagt der Herr, so, jetzt steh mal auf und bringen uns noch weiter nach oben. Nein, 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 hinunter müsst ihr jetzt. Ich bin froh, dass er nicht dabei war. Also ich weiß nicht, gell? So, Krieg mit Schwert und allem, das ist nicht meine Sache. Das könnte mir ja ruckzuck ein Ende bereiten. Also ich finde es nicht so, ich bin nicht so ein Held, gell? Sagt doch diese Deborah Sobarak, aufstehen und jetzt machen wir einen erstklassigen Abstieg. Jetzt gehen wir da mal runter, gell? Jetzt wird es noch krasser irgendwie. Sie waren ja gehorsam, sie sind gegangen tatsächlich, aber jetzt geht's voll in die Vollen. Wenn ich das jetzt mache, da runter gehe, gell? Da unten warten bewaffnete Leute, die wollen mich töten. Die warten da nur drauf, dass ich komme, gell? Und wir sind 10.000 Mann und da unten ist ein viel größeres Heer. Hier oben ist man noch sicher, solange wir noch Essen haben, kommen die auch nicht hoch, gell? Aber jetzt sagt der Herr, jetzt geht er da runter, jetzt verlasst ihr diese noch Sicherheit vom Berg Tabor und jetzt geht er da runter in die Schlacht, gell? Und der Herr sagt, und wisst ihr was, Leute, die Deborah sagt, der Herr ist schon vor euch runtergegangen. Und er wird diese Leute in eure Hand geben. Aber das mussten die auch wieder im Glauben jetzt nehmen. Ja, genau, da unten. Die haben alle noch ihre Schwerter, weißt du, wenn die alle tot umgefallen wären oder ohnmächtig geworden wären da unten. Dann hätten wir runterrennen können, dann hätten wir gewusst, es ist leicht. Oder die nehmen dann plötzlich die Schwerter so alle, wupp, weißt du, oder irgendwas. Gott hätte Wunder getan, dass man schon sieht von oben, ja, ja, ach du liebe Zeit, die sind schon alle irgendwie, ich weiß nicht, das Abendessen war schlecht und sie haben alle Darmgrippe und sowas, das hätte geholfen, gell? Aber ich denke, die waren alle noch ziemlich stramm und stark und gierig. Wie gesagt, nach Menschenblut, gell? Und jetzt sagt diese Frau, diese Deborah, steh auf, Barak. Mei. Ja, genau. Sollen wir jetzt da wirklich runtergehen? Hat der Herr diese Leute wirklich in unsere Hand gegeben? Und was, wenn nicht, gell? Und dann, was haben sie gemacht? Was haben sie gemacht, diese Leute? Ende von Vers 14 heißt, und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann mit ihm. Der Barak ist aufgestanden, ist runtergegangen und seine 10.000 Freiwilligen hinter ihm her sind da runtergegangen. Und da unten waren die Speere und die Schwerter und was noch alles. Und sie sind in diese Schlacht gegangen und tatsächlich, was ist passiert? Ihr könnt sagen, natürlich ist ja eh klar, haben wir ja gleich gewusst. Der Herr hat sie, diese Leute, in seine Hand gegeben. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Schlacht genau ausgesehen hat, aber die haben einen riesigen Sieg errungen, die Israeliten, die da runtergegangen sind. Und die ganze Armee von diesem Jabin und von dem Sisera sind vernichtet worden, zerstört worden. Gott hat sogar noch mitgeholfen. Wahrscheinlich gab es dann ganz starke Regenfälle und so. Und da unten, wo die da waren, der Fluss ist über die Ufer getreten. Die Wagen sind stecken geblieben, konnten nicht manövrieren. Und das Ganze ist ein riesiger Sieg geworden. Nur könnte man natürlich sagen, ja eh klar, wir waren ja schon in 1000 Kinderstunden und in so viel Predigten, das wissen wir ja eh alles. Gell? Aber es ist eben nicht so klar, wenn es dann um unser Leben geht. Gell? Es ist nicht so klar, wenn ich Entscheidungen treffen muss, wo die Frage ist, ja, kann ich Gott wirklich vertrauen, dass er zum Beispiel für mich sorgt oder dass, wenn ich jetzt ihm gehorche und einen Schritt tue im Glauben, den er will, dass ich ihn tue, dass er dann wirklich auf meiner Seite ist. Nicht so einfach. Also, totaler Sieg ist ja, also wie schon gesagt, wir sind ja alte, wir sind ja alles alte, erfahrene Bibelhörer und so, haben wir eh gewusst. Sie haben die gewonnen natürlich. Gell. Aber hinterher, da redet dann Gott nochmal über die ganze Sache. Das Kapitel 5 ist ein Lied, da wird nachher nochmal drüber gesungen. Ja. Und das ist ja öfters mal in der Bibel so, dass irgendwelche Ereignisse, wird hinterher nochmal ein Lied geschrieben und drüber gesungen, dann wird Gott gelobt dafür und dann wird nochmal so irgendwie nachgedacht. Also wie wenn Gott nochmal drüber nachdenkt und nochmal wesentliche Punkte nochmal ansprechen will. Dass das nochmal, was ihm da wichtig war, dass das nochmal zu Wort kommt, gell, zur Sprache kommt. Und dieses Lied hat wahrscheinlich die Deborah geschrieben oder ja, und der Barak hat auch mitgesungen. Und in Kapitel 5 sieht man das. Und Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an selbigen Tage und sprachen. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Also da wird jetzt gleich mal was gesagt, was ganz wichtig ist. Führer haben geführt. Also Gott hat diesem Barak einen Auftrag gegeben und oder Deborah und die haben das angenommen und haben alles riskiert. Und so haben die Leute geführt, gell? Ich meine, das ist vielleicht, hört sich alles ein bisschen theoretisch an, gell, wenn man über Kriegsführung spricht. Ich bin froh, dass ich weit davon weg immer gelebt habe und ich war nicht mal beim Bund, stellt euch mal vor, aber weil ich eine Verletzung habe und untauglich bin, aber so im Krieg, gell, da muss halt der Führer normal vorausrennen. In manchen Filmen sieht man das dann, gell, auf dem Schlachtfeld. Zwei Reihen, ich denke, die sind ja alle verrückt. Und einer rennt sogar noch voraus im Fähnele, gell, und rennt da in das Feuer von den anderen. Aber so war das früher. Und das war irgendwie hier nochmal wichtig, dass man das betont. Da gab es Leute, die hat Gott angesprochen und die haben eine Aufgabe gehabt. Und dann gab es andere Leute, die sind freiwillig mitgegangen. Die haben sich freiwillig für so ein Himmelfahrtskommando, das heißt ein Kommando, das mit dem Tod enden kann, gestellt. Das Volk hat sich freiwillig gestellt. Und das war dem Herrn nochmal wichtig, dass man das nochmal sagt. Diese Leute haben ja wirklich geglaubt und das freut mich und deswegen müssen wir nochmal singen darüber. Und Vers 9, Kapitel 5, Vers 9, machen wir relativ schnell. Also es ging darum halt nochmal, die Situation wird beschrieben in dem Lied, dass die bedrückt waren, weil sie gesündigt haben. Und dann hat Gott mit Leuten gesprochen, wie dem Barak. Und Vers 9 sagt, mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volke, preist den Herrn. Also nochmal, die Leute, die freiwillig da mitgemacht haben, da denkt Gott drüber nach und er singt einfach. Es ist wie wenn der Herr, der Geist Gottes, singt hier durch die Deborah und bringt es zur Sprache und sagt, das ist irgendwie nochmal was, das war mir total wichtig. Die haben ihre Aufgabe wahrgenommen, die haben ihr gehorcht und die anderen sind freiwillig mitgegangen. Und das hat mir irgendwie sehr gefreut. Das Herz ist da dabei, das Herz Gottes ist dabei. Und dann gibt es noch ein paar Verse und irgendwie, das sind jetzt die Verse, die mich total irgendwie auch ermutigt haben. Da geht es immer ums Absteigen. Also Vers 13. Da gibt es jetzt verschiedene Übersetzungen. Da zog hinab ein Überrest der Edlen und des Volkes. Der Herr zog zu mir herab unter den Helden. In der Übersetzung, die ich da genommen habe, da heißt es ein bisschen anders. Also es ging darum, Gott hat gesprochen und die sitzen da oben auf dem Berg Tabor. Und jetzt sagt der Herr, aufstehen und hinab da, hinunter ins Tal, wo diese Armee auf euch wartet. Und dann steht hier, da stieg der übrige Teil des Volkes hinab gegen die Starken. Da unten, da warten die starken Soldaten und die sind tatsächlich da runtergegangen. Und dann heißt es, der Herr stieg mit mir herab gegen die Mächtigen. Die sind nicht allein gegangen. Gott ist mit ihnen da runtergegangen gegen diese mächtige Armee da unten. Und Vers 14 heißt es, ich nur mal einfach, das ist frei übersetzt oder da, wo ich halt es genommen habe dann. Von Ephraim stiegen sie dir nach hinab. Also jetzt kommen verschiedene Teile von dem Volk Israel, wo es Freiwillige gab, die mitgemacht haben. Von Ephraim stiegen sie dir nach hinab und von Benjamin. Von Machir stiegen die Führer hinab, von Sebulon. Und da steht dann was? Das ist der Vers 14 am Ende. Hier sehen wir. Aha, hier steht, die den Feldherrnstab halten. Ich habe eine andere Übersetzung gehabt, da haben die so Griffel gehabt, wie so Schreiber, also Schreibwerkzeuge. Es könnten sein, dass das gar keine Soldaten waren, sondern Leute, die normal einen Computer bedienen. Gell? Heute würden die es am Computer schreiben. Früher haben die so einen Griffel gehabt, was sie da geschrieben haben. Also da waren Freiwillige dabei aus ganz verschiedenen Gegenden und Berufsgruppen. Die sind alle mit da runtergegangen von diesem Berg, zusammen mit dem Herrn. Ja. Vers 15 heißt, die Obersten von Israel mit Deborah, Issachar und Barak, nach ihm oder ihm auf den Fersen rannten sie ins Tal. Also das ist so ähnlich, wie wenn du einen Film angeschaut hast und diese Szene hat dir total gut gefallen, dann schaust du es dir nochmal ein paar Mal an. Ja, und so geht es Gott auch. Er denkt da nochmal drüber nach und sagt, mei, was waren das für Leute? Gell? Verschiedene Menschen sind da runtergerannt. Ich war auch dabei, sagt der Herr, und ich habe es genau gesehen, wer alles dabei war. Okay, da war die Deborah, sogar die Deborah ist mit runtergerannt. Es geht einfach, im Glauben muss man immer irgendwie vorausgehen. Gell? Wenn man möchte, dass die anderen hinterherkommen, muss man irgendwie vorausgehen. Da hilft es nicht, wenn man nur predigt. Gell? Der Barak hätte sagen können, Deborah, gute Predigt halten. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Gell? Aber weißt du was? Sagt der Barak, ja, also wenn du nicht mitgehst, dann mache ich das nicht. Ich will sehen, wie du das machst, gell? Dann mache ich es auch. Und irgendwie hat man das Recht, wenn jemand hier vorne steht, so wie ich, und da so lang redet und ihr haltet euch gerade noch auf dem Stuhl und so, dann kannst du auch sagen, so Alex, jetzt lass mal sehen. Weil ehrlich gesagt, ich höre schlecht, ich sehe besser. Gell? Wenn ich sehe, dass du das machst, dann mache ich das vielleicht auch. Aber wenn ich nur höre, was du sagst, was ich machen soll, dann könnte es ja sein, dass du das selber gar nicht machst. Und das wäre dann irgendwie ziemlich heuchlerisch. Gell? Also, Deborah ist mitgerannt. Er hat nicht nur gesagt, vorwärts, so, gell? Sondern die hat gesagt, vorwärts. Gell? Und sie sind da runtergegangen. Die Obersten, Deborah und diese Freiwilligen. Der erste, der gerannt ist, so wie es aussieht, war wirklich eigentlich der Barak. Gell? Ihm auf den Fersen rannten sie ins Tal. Der ist voraus und an seine Füße, als sie seine Fußsohlen gesehen haben, sind die anderen hinterher gerannt. Und dann gibt es noch ein paar andere Kommentare. Ich schätze, ich bin schon viel zu lang. Aber der Herr kommentiert dann nochmal und sagt in Vers 18, Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tode preisgab. Auch Naphtali auf den Höhen des Gefildes. Also der sagt nochmal, diese Leute haben tatsächlich alles riskiert, die haben ihr Leben riskiert. Und ich habe das registriert, das ist mir nicht irgendwie unbemerkt an mir vorbeigegangen. Und die Leute aus Naphtali auch, die haben ihre Seele tatsächlich, ihr Leben für was riskiert, was Gott ihnen gesagt hat. Gell? Da war der Glaube nicht so eine Theorie oder so irgendwie, so furchtbar langweilige Theorie. Sondern die haben das wirklich gemacht. Und Gott war das so wichtig und er hat sich so darüber gefreut, dass er das extra nochmal in dem Lied hat aufschreiben lassen und nochmal kommentiert. Ja, dann gibt es noch einen anderen Kommentar, kommentiert auch über andere Leute, die haben nicht mitgemacht. Und da möchte ich nicht lang drauf eingehen, aber das wird auch erwähnt. Es gibt ein paar so Völker und Stämme, die haben da auch in der Gegend gewohnt und der Herr sagt, ja sag mal, habt ihr das nicht gehört, dass da was, dass da dringend Hilfe gebraucht wird, gell? Die einen sind schon bei ihren Schafe geblieben. Also sagt der Herr, ja, was habt ihr denn da gemacht? Ihr seid ja bei euren Schafpferchen da sitzen geblieben. Gell? Ja, war das Blöken der Schafe so schön? Ja, das ist schön, wenn du Schafe hast und das ist deine finanzielle Sicherheit. Du lebst davon. Je mehr es blökt, umso schöner, gell? Je mehr Schafe blöken, umso, oh Mensch, die nächsten Jahre werden gut, gell? Neue Rasse gerade züchtet, gell? Meine Heidschnucken und meine Dings. Die Wolle, die ich da verkaufen, hat er sich schon seine Rechnung gemacht gehabt. He, he, he. Da kann ich ja bald ein Haus anbauen und was weiß ich, endlich mal das Bad kacheln und, gell? Vielleicht langsam mal ein Pferd irgendwann oder was weiß ich. Und jetzt das da alles verlassen und so eine Wahnsinnsaktion machen. Da haben sie gesagt, da reden wir lieber mal noch ein bisschen drüber. Machen wir Diskussion, machen wir eine theologische Diskussion. Komm, tu mal Bibel studieren. Studieren wir die Bibel, wir verstehen sie noch nicht so richtig. Zum Beispiel. Und der Herr kommentiert und sagt, ja, was war das? Gell? Und da gab es andere, die haben am See gewohnt oder am Meer und bei ihren Bootlein und so. Und der Herr sagt, ja, habt ihr schön geruht, ihr seid da schön liegen geblieben sozusagen, habt ausgeruht. Und die anderen haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Also der Herr kommentiert es. Gell? Die einen haben ihr kleines Glück, da war das das Wichtigste, ja schon mit Gott und alles. Gell? Und dann gab es andere, die haben irgendwie Gott geglaubt. Und dieses kleine Glück und ihr kleines Leben aufs Spiel gesetzt. Sehr viel riskiert. Und der Herr sagt, da ist mein Herz dabei. Und ich denke, das ist irgendwie sehr wichtig. Vielleicht sieht unsere Situation ganz anders aus, aber wir sollen uns einfach fragen, da wo wir unsere Schritte im Glauben gehen, ja machen wir das überhaupt, gell? Und wenn wir schon losgerannt sind im Glauben, und es kann ja einfach jeden Tag gibt solche Schritte, im Geschäft, beim Einkaufen, wenn man Leute trifft, muss man Entscheidungen treffen. Mache ich das, was Gott will, oder mache ich das, was meine Umwelt will? Ja, und so. Und wenn du dann fragst, gell, ach du liebe Zeit, wenn ich das jetzt mache, das ist irgendwie riskant. Das könnte mein kleines Glück bedrohen oder meine Rente bedrohen oder irgendwas in der Zukunft, was ich mir erhoffe oder wo ich meine Sicherheit drin habe. Gell? Was ist, wenn der Herr sein Versprechen nicht hält? Und irgendwie hat mich das sehr ermutigt, einfach wie Gott sagt, hey, die sind doch runtergerannt und haben alles riskiert. Und irgendwie hat mich das einfach ermutigt, habe gesagt, aha, also weiterrennen. Gell? Weiter dem Herrn vertrauen und da runterrennen. Also meine Runterrennen sieht natürlich ein bisschen anders aus in der Praxis. Aber einfach, ich denke, Gott will uns ermutigen und sagen, guck mal Herr, wenn du so Schritte machst im Glauben und es ist riskant, da freue ich mich drüber, dass du diese Schritte machst. Und renn weiter. Irgendwann schreibt der Herr dann auch noch ein Lied und sagt, Mensch, ins Kinder da, was weiß ich, der Wolfgang und der Jürgen. Und guck mal, was der gemacht hat, hey. Der hat doch tatsächlich nicht gelogen, als er hätte können, damit er da einen Vorteil hat. Aber wegen mir hat er nicht gelogen. Oder er hat das Ding nicht geklaut. Oder hinterher ist er hingegangen und hat gesagt, ich habe mir geklaut, ich bezahl's. Oder irgendwas, ich weiß nicht. Ja, und Gottes Herz ist da dabei. Und er möchte, dass wir ermutigt sind, dass wir solche Sachen tun und wissen, wie er darüber denkt. Er wird treu, das auch wirklich tun, was er verspricht. Und wir können rennen. Also weiter riskieren. Weil eigentlich wissen wir ja, also eigentlich wussten wir ja schon, wie die Geschichte ausgeht. Gell? Also eigentlich wussten wir, dass die gar nichts riskieren. Wenn der Herr verspricht, hält er sein Wort. Ja, sehr klar. Wird ja hier nie jemand aufstehen und sagen, halt, es stimmt nicht. Gell? Ich sehe das anders. Aber wenn wir ehrlich sind, dann reagieren wir, oder ist es, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es dann meistens doch ein bisschen schwieriger. Also ich hoffe, dass euch das auch irgendwie Ermutigung sein kann, diese Verrückten, die alles riskiert haben, dass wir das auch immer wieder tun, so wie die.